Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Zwischen Präsident Biya und Boykott. Wir berichten vor der Parlamentswahl aus Kamerun. Wir sprechen in eine Welt mit dem Geschäftsführer der norwegischen Flüchtlingshilfe über die medizinische Luftbrücke, über die seit dieser Woche Schwerkranke aus dem Jemen geholt werden. Wir berichten von den verlassenen Kindern Venezuelas und Bolsonaros feindlicher Politik. Brasiliens Indigene und der Regenwald sind bedroht. Kameruns Präsident Paul Biya regiert das westafrikanische Land seit 42 Jahren, 37 davon als Präsident. Morgen ist die Bevölkerung aufgerufen, das Parlament zu wählen, das allerdings keine politische Macht hat. Die Opposition ruft deshalb zum Boykott dieser Parlamentswahl auf. Eigentlich hätte schon vor 2 Jahren gewählt werden sollen, aber Kamerun, von Armut und Arbeitslosigkeit gezeichnet, wird seit einiger Zeit auch noch entlang seiner ethnischen Grenzen zerrissen. Der englischsprachige Südwesten wehrt sich gegen die französische Übermacht im Rest des Landes. Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt. Gewählt wird's trotzdem. Jens Borchers berichtet.
Immer wenn diese Melodie erklingt, gibt es eine Stunde lang Wahlkampf in Kameruns Staatsfernsehen. In absoluter Mehrheit den der Regierungspartei.
Bonsoir, c'est le journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale.
Bienvenue. Dann sieht das Publikum fröhliche Menschen, gut gelaunte Kandidaten und hört nichtssagende Reden über die wirkliche Lage im Land, Kämpfe im Nord- und Südwesten, Terrorangriffe im hohen Norden, katastrophale Wirtschaftslage im Osten, hören sie wenig. Kameruns prominentester Oppositionspolitiker Maurice Kamto macht keinen Wahlkampf in Kamerun. Kamto hielt stattdessen Anfang Februar eine Rede in Paris vor Landsleuten, die dort leben. Er wirbt für einen Boykott. Wir gehen nicht zur Wahl, ruft er seinen Anhängern in Paris zu. Wir können uns an einer solchen Maskerade nicht beteiligen, sagt Kamto. Seine Partei, die Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns, stellt keine Kandidaten auf. Immer wieder nennt Maurice Kamto 2 Gründe. Erstens die Lage im Nord- und Südwesten Kameruns. Separatisten kämpfen dort seit 3 Jahren gegen die staatliche Armee. Die Zivilbevölkerung steckt zwischen den Fronten. Kedjachi Derik lebt in Limbe, einer kleinen Stadt im Südwesten Kameruns. Hierher flüchten Menschen, die den Krieg in ihren Dörfern erlebt haben. Kedjachi Derik versucht, den Flüchtlingen zu helfen. Diese Armen sind aus ihren Dörfern geflohen. Sie haben ihre Häuser zurückgelassen, sagt Kedjachi Derik dem ARD-Studio Nordwestafrika. Schauen Sie, wie sie leben. Kein Essen, kein Schlafplatz. Sie sind gestrandet. Kameruns Präsident Paul Biya hat dennoch angekündigt, die Parlaments- und Kommunalwahl findet statt, auch im umkämpften Nord- und Südwesten des Landes. Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen, damit unsere Mitbürger im ganzen Land ihr Wahlrecht ausüben können. Der 87-jährige Autokrat hat bei seiner Wiederwahl vor 1,5 Jahren erlebt, dass die Wahlbeteiligung im Kriegsgebiet nicht über 15 Prozentpunkte hinauskam. Aber er meint dennoch, die Menschen könnten wählen, wenn sie wollen. Oppositionspolitiker Maurice Kamto argumentiert anders. Er sagt, die Menschen hätten Angst, zur Wahl zu gehen. Angst vor den Rebellen, die die Wahl verhindern wollen. Angst auch vor der Armee, der brutales Vorgehen im Nord- und Südwesten Kameruns vorgeworfen wird. Deshalb sagt Kamto, wie könnten wir behaupten, gegen den Krieg zu sein und dennoch an der Wahl teilnehmen, während dieser Krieg weitergeht und während die Menschen, die in diesen Krieg gestürzt wurden, nicht an der Wahl teilnehmen können? Maurice Kamto hat extrem schlechte Erfahrungen mit dem System Paul Biya gemacht. 2018 verlor er bei der Präsidentschaftswahl gegen Biya. Kamto wehrte sich anschließend gegen die offiziellen Wahlergebnisse. Er rief zu Demonstrationen auf, wurde für fast 9 Monate ins Gefängnis gesteckt und erst nach internationalen Protesten wieder freigelassen. Sein wichtigster Berater, Christian Penda Ekoka, ebenfalls. Ekoka sagt jetzt vor der Parlamentswahl:
Cette arrestation de 9 mois, qui est illégale.
Diese Festnahme 9 Monate lang ist illegal. Sie hat den Kamerunern allerdings eines gezeigt. Wir leben in einem Staat ohne Recht. Letztlich ist eine einzige Person, Paul Biya, die Verfassung, das Gesetz und er steht sogar über dem Gesetz. Die Afrikanische Union, die Europäische Union, der US-Kongress und das kanadische Parlament, sie alle hatten Präsident Paul Biya aufgefordert, das Wahlrecht in Kamerun zu ändern, bevor ein weiterer Wahlgang stattfindet. Es passierte nichts. Auch deshalb ruft Oppositionspolitiker Maurice Kamto zum Wahlboykott auf. Wir haben es den Kamerunern und der internationalen Gemeinschaft doch bei der Präsidentschaftswahl demonstriert. Das Wahlrecht ist nicht gut. Damit kann man an den Urnen gewinnen, bekommt aber nachher nicht dieses Ergebnis zugesprochen. Wie also sollten wir unsere Wahlteilnahme rechtfertigen? Mit dieser Position steht Maurice Kamto allein. Andere Oppositionsparteien in Kamerun folgten ihm nicht. Damit steht ein Ergebnis, also schon vor der Parlamentswahl in Kamerun, fest. Die wichtigste Oppositionspartei wird nicht im neuen Parlament vertreten sein. Sie will aber den politischen Kampf gegen das System Biya fortsetzen. Christian Penda Ekoka vergleicht die Lage in Kamerun mit der Apartheid in Südafrika oder den Rassegesetzen in den USA. Rassentrennung in Südafrika und Rassendiskriminierung in den USA seien damals Gesetz gewesen und keine Oppositionspartei habe das ändern können. Ekokas Schlussfolgerung lautet deshalb: So ist es auch mit vielen Dingen in Kamerun. Wenn wir wirklich einen Rechtsstaat wollen, dann hilft da kein juristisches Vorgehen. Es ist ein politischer Kampf. Und den wolle die Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns entschieden führen, aber ohne Gewalt.
Jens Borchers berichtet vor der morgigen Parlamentswahl aus Kamerun. Im Jemen herrscht seit 2015 ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien, Iran und den USA, in dem schon Zehntausende Menschen getötet wurden. Die meisten von ihnen waren laut Nichtregierungsorganisationen Zivilisten. Die UNO sieht im Jemen die schlimmste humanitäre Krise weltweit. Die Menschen haben schon lange keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser und sterben an der Cholera oder Durchfallerkrankungen, die sich in Deutschland problemlos behandeln ließen. Aber im Jemen fehlt es an Medikamenten, Krankenhäusern und Personal. In dieser Woche nun startete der erste Flug im Rahmen einer medizinischen Luftbrücke. Nach Angaben der norwegischen Flüchtlingshilfe haben die Verhandlungen für diese Luftbrücke 2 Jahre lang gedauert. Ich bin nun verbunden mit Per Bühmann. Er ist Geschäftsführer der norwegischen Flüchtlingshilfe in Deutschland. Herr Bühmann, warum hat es denn so lange gedauert?
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also der Flughafen wurde ja schon im August 2016 geschlossen von saudischen Behörden, die ja für den Luftraum zuständig sind oder den Luftraum beherrschen. Es gibt ja sehr viele Menschen, gerade wie Sie gesagt haben, die evakuiert werden müssen. Es gibt keine Möglichkeit, medizinische Behandlungen im Jemen zu bekommen. Das ist natürlich ein Teil des Krieges. Es geht um Vertrauen zwischen den beiden Seiten. Wir hatten das Stockholmer Abkommen im Dezember 2018 und da wurde gerade die Eröffnung des Flughafens als zentral und kritisch genannt und es wurde dann beschlossen, dass der Flughafen geöffnet werden sollte. Aber es geht einfach um Vertrauen zwischen zwei kriegführenden Parteien und da hat man eigentlich sich gegenseitig nicht getraut, das früher zu machen, was sehr schade ist.
Schon vor dem Krieg mussten ja schwierige Patienten ausgeflogen werden. Wie sieht denn die medizinische Versorgung im Jemen aus, beziehungsweise was ist nach 5 Jahren Bürgerkrieg davon noch übrig?
Tja, sehr wenig. Also die medizinische Versorgung im Jemen war nicht so gut auch vor dem Krieg. Genau wie Sie erwähnt haben, haben mehr 7000 Jemeniten im Jahr mussten das Land verlassen, um die richtige medizinische Versorgung und Hilfe zu bekommen. Jetzt nach dem Krieg, nach 4 Jahren, 4,5 Jahren Krieg, bald 5 Jahren, dann haben wir vielleicht die Hälfte von den medizinischen Fazilitäten, die noch operativ sind. Es gibt die Mehrheit von der medizinischen Ausrüstung ist entweder zerstört oder sehr veraltet. Es gibt keine Medikamente. Also Jemen hat ja auch vor dem Krieg 100% von allen Medizin, Arzneimitteln importieren müssen. Und die einzige Möglichkeit, diesen Mediziner jetzt zu bekommen, ist eigentlich durch die humanitäre Hilfe, die noch reinkommt. Leisten kann man sich das fast nicht. Die Preise sind sehr steil gestiegen. Es gibt ja auch kein Einkommen. Und die wenigen Medikamente, die so quasi auf dem offenen Markt zu haben sind, sind einfach nicht erschwinglich.
Sie sprechen es schon an, kein Einkommen. Wer arbeitet denn noch in den Krankenhäusern?
Da arbeiten, wenn es Menschen noch da gibt, die meisten arbeiten ohne Bezahlung. Sie arbeiten, weil sie müssen und sie wollen irgendwie. Also wir denken ja sehr gerne dran, wenn es ein Krieg ist, dann haben wir irgendwie das Gefühl, alle Menschen verstecken sich im Keller 3 Jahre. Da passiert nichts, da wird vor der Tür ein Krieg geführt. Und dann 3 Jahre oder 4 Jahre später kommen sie wieder aus den Kellern raus. So ist es ja nicht. Das Leben geht ja weiter. Leute versuchen zu arbeiten, versuchen etwas Vernünftiges mit ihrem Leben zu machen. Kinder gehen in die Schule, Kinder werden geboren, Menschen sterben, Menschen verlieben sich. Das Leben geht auch weiter, weil es muss weitergehen. Und dann gibt es auch sehr viele, die versuchen zu arbeiten. Wenn man dadurch etwas verdienen kann, ist es gut. Wenn es nicht geht, dann bringt es auch Sinn. Und es gibt viele Leute, die eben ohne Bezahlung in den Krankenhäusern arbeiten.
Wie ist denn die Situation der kleinsten Patienten, also der Kinder?
Die Kinder sind ja immer diejenigen, die am meisten in einem Krieg leiden. Sie sind ja auch von anderen Menschen abhängig, also von ihren Eltern. Und Eltern müssen sich dann nicht nur um sich selbst, sondern um Kinder, vielleicht auch um Ältere kümmern. Es ist schwierig, auch aus einer Schutzperspektive. Kinder, die keinen Schutz haben, zum Beispiel nicht in einer Schule sind, die auf der Straße sind, sind auch sehr ausgesetzt, wenn es zu Gewalttaten kommt, Vergewaltigungen und für medizinische Zwecke natürlich genau dasselbe. Also wenn Kinder keine Medizin bekommen, dann kann es durchaus sein, dass sie sterben. Also eben wie Sie auch früher erwähnt haben von Krankheiten, die wir hier in Deutschland ganz einfach behandeln können. Wir rechnen damit, dass durch die 3 Jahre oder 3,5 Jahre, wo der Flughafen geschlossen war, dass etwa 32.000 Menschen ums Leben gekommen sind, nur weil sie nicht evakuiert werden konnten. Und sehr viele davon sind Kinder.
Was macht die Arbeit für Ihre Kollegen vom norwegischen Flüchtlingshilfswerk so schwierig im Jemen?
Vor allem der Zugang. Also dass wir rauskommen müssen, also durch Checkpoints, es gibt bürokratische Hürden, alle Genehmigungen, die eingeholt werden müssen, Checkpoints durchqueren, müssen Frontlinien überqueren. Der Zugang ist immer das Schwierigste in so einem Krieg. Auch weil humanitäre Hilfe in den letzten 10, 15 Jahren sehr oft direkt zu Zielen werden und beschossen werden, nur weil sie humanitäre Helfer sind. Die große Mehrheit, wir haben etwa 270 Mitarbeiter im Jemen, 250 davon sind lokale Jemeniten. Die arbeiten in ihrem Land mit ihrer eigenen Bevölkerung, aber sind natürlich auch sehr ausgesetzt, weil die humanitäre Hilfe ist ja immer neutral. Die ist beruht auf Bedarf und wer Bedarf hat, soll auch geholfen werden. Aber man versucht ja das auch als in die Politik reinzubeziehen. Warum helfen Sie diesen Leuten und nicht diesen? Bei uns geht es ja um Bedarf, aber das wird nicht immer so gesehen. Und für lokale Mitarbeiter ist es natürlich eine schwierige Situation.
In dieser Woche startete der erste Flug im Rahmen einer medizinischen Luftbrücke aus dem Jemen. Ich sprach mit Per Bühmann. Er ist der Leiter des deutschen Büros der norwegischen Flüchtlingshilfe. Vielen Dank für diese Hintergrundinformationen.
Dankeschön.
In dieser Woche wurde das öffentliche Interesse kurz auf die Lage in Venezuela gelenkt, als US-Präsident Trump den selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido im Weißen Haus empfing, um ihm erneut die amerikanische Unterstützung gegen Venezuelas sozialistischen Präsidenten Maduro zu versprechen. Vor einem Jahr dachten noch viele in Venezuela selbst, aber auch im Ausland, dass Maduro sein Amt niederlegen muss. Doch er ist noch immer an der Macht und die Lage im Land der zwei Präsidenten wird immer schlimmer. Wer kann, flieht oder ist geflohen, zurückbleiben die Alten und die Kinder. Unter welchen Umständen sie leben, das schildert uns Ann-Kathrin Mellmann.
Siebenhundert Kinder lernen in der kirchlichen Schule Glaube und Freude im Petare, dem größten Slum Venezuelas. Etwa jedes zehnte Kind dieser Schule muss ohne Eltern leben, weil die in eines der Nachbarländer geflohen sind. Der sechsjährige Angel hat eine ganz eigene Erklärung dafür, dass Mama und Papa weg sind. Ich heiße Angel Antonio Molina und meine Eltern sind nach Bogotá in Kolumbien gegangen, um mir Spielzeug zu kaufen. Ein Telefon, ein Skateboard und Rollschuhe. Seit zwei Monaten sind sie weg und er mit seinen drei jüngeren Geschwistern bei der Oma Maria untergebracht, in der Abstellkammer, wie er sagt. Die Oma Maria Molina wohnt mit Mann, Nichte und jetzt auch den vier Enkeln in einem ärmlichen Häuschen am abrutschgefährdeten Berghang. Auf dem Arm trägt sie ihre erst 8 Monate alte Enkelin, ein Baby, das nicht lacht. Seit 6 Monaten sei hier kein Leitungswasser angekommen. Wegen der Stromausfälle sei der Kühlschrank kaputt gegangen, klagt die 68-Jährige. In ihrem Häuschen ohne Ventilator steht die Hitze. Es riecht beißend, bitter, nach einer elenden Mischung aus Abfall, Exkrementen und Essen. In der Hyperinflation entspricht Maria Molinas Monatsrente etwa einem US-Dollar. Für die vier Enkel gibt es vom Staat nichts, nur unregelmäßige Lebensmittelzuteilungen, weil Molina den dafür notwendigen Vaterlandsausweis besitzt. Nur 10 Dollar im Monat können Tochter und Schwiegersohn aus Kolumbien schicken. Am Telefon sagt meine Tochter, wie sehr sie die Kinder vermisst. Sie ist nur weggegangen, damit es ihnen besser geht. Die Situation ist schrecklich. Wir haben nicht genug zu essen. Manchmal gehen wir hungrig zu Bett. Viele sind deshalb geflohen. Hier sind praktisch nur noch einige Alte übrig. Alle sind weg nach Ecuador und Chile. Die Krise treibt die Menschen in die Flucht. Unfreiwillig lassen viele ihre Kinder zurück. Schon fast 1 Million der 10 Millionen venezolanischen Kinder und Jugendlichen wurden laut Erhebungen der Nichtregierungsorganisation SECODAP und des Umfrageinstituts Datanalysis zurückgelassen. Diese Kinder erlebten die Welt im ständigen Ausnahmezustand, beschreibt es Abel Sarabia, Psychologe und Chef von SECODAP. Uns macht das Schweigen zu dem Thema große Sorgen. Wir schlagen Alarm wegen der dramatischen Dimension. Diese Familien und Kinder brauchen Unterstützung. Das Kind ist traurig, weil die Eltern weg sind. Aber der Familienangehörige, der sich um das Kind kümmert, ist auch traurig. Die Oma etwa, weil die Tochter gegangen ist. Da sind der Schmerz der Eltern, die gehen, der des Kindes, das bleiben muss, und der Schmerz der Angehörigen. Schmerz, Angst und die Vernachlässigung durch den Staat. Der hat keine Antworten auf den Notstand. In der Schule Glaube und Freude verstehen die betroffenen Kinder kaum, warum ihre Eltern weggegangen sind. Zu abstrakt sei für sie die Idee von einem besseren Leben, meint die Lehrerin Marisela Mujica, die eine Kette mit großem Ich-liebe-Jesus-Anhänger trägt. Uns fällt sehr auf, dass die zurückgelassenen Kinder aggressiv und rebellisch auf den Verlust reagieren. Eine Haupteigenschaft der anderen Kinder an dieser Schule ist ihre Fröhlichkeit, trotz der Armut, in der sie leben. Aber die verlassenen Kinder sind traurig, lustlos, manchmal sogar depressiv. Viele leben bei ihren Großeltern, die sich aber nicht immer adäquat um sie kümmern können, oft überfordert sind und körperliche Gewalt anwenden. Die Kinder laufen nach draußen und dort geraten sie in die Fänge von kriminellen Jugendbanden. Oma, Opa und Tanten könnten den Verlust von Eltern nicht ausgleichen, so Lehrerin Mujica. Viele Kinder haben Lernschwierigkeiten, auch der 6-jährige Angel Molina und seine Geschwister. Im Haus seiner Großeltern gebe es viel Strafe und auch Schläge. Zu essen sei nie genug da. Er träume von Milchreis, erzählt Ankel mit ernsten Augen, während er sich auf dem Drehstuhl hin und her bewegt. Aber wenn es überhaupt mal Milch gibt, bekomme die das Baby. Meine Mama hat mir Käsebrote gemacht. Ich vermisse sie sehr. Ich träume davon, dass meine Mama nach Hause zurückkehrt. Das träume ich nachts und morgens, wenn ich aufwache. Aber nein.
Ann-Kathrin Mellmann hat für uns Venezuelas verlassene Kinder besucht. Der Wahlkampf von Brasiliens Präsident Bolsonaro wurde unter anderem von der Goldgräbervereinigung unterstützt. Und in dieser Woche setzte der rechtspopulistische Präsident ein Wahlkampfversprechen um. Die indigenen Gebiete Brasiliens, die rund 13% des Staatsgebietes ausmachen, sollen ihren Schutzstatus verlieren und für den Bergbau und andere Bewirtschaftungsformen freigegeben werden. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat Bolsonaro medienwirksam unterzeichnet und ins Parlament geschickt. Bis jetzt sind die Reservate streng geschützt. Das hat nicht nur die indigenen Volksstämme, sondern auch den Regenwald in diesen Gebieten gerettet. Bis jetzt, Ivo Marocek berichtet.
Präsident Bolsonaro spricht von einem großen Schritt und von einem Traum, der jetzt wahr werden solle.
Espero que este sonho e pelos votos parlamentares se concretize.
Seine Gegner werfen ihm vor, nun den lange geplanten großen Angriff auf die Gebiete der Indigenen einzuleiten. Der Rechtsaußenpolitiker hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die indigenen Gebiete Brasiliens zur Ausbeutung freigibt. Unternehmen sollen in den Reservaten künftig Bodenschätze wie Gold, Erdgas und Öl fördern dürfen. Auch der Bau von Kraftwerken soll möglich werden. Die Indigenen, denen diese Gebiete zugewiesen wurden, müssten zwar gefragt werden, sie hätten aber kein Vetorecht, um die wirtschaftliche Nutzung zu verhindern. Roberto Klein vom Bergbauministerium, das neue Gesetz erarbeitet hat, sagt: Natürlich wird man den Konsens mit den Indigenen suchen. Es wäre schwierig, dort etwas ohne deren Zustimmung aufzubauen. Aber ein Veto haben sie nur, wenn es um Goldabbau durch Nicht-Indigene geht. In der Praxis soll der bestehende Schutz der indigenen Gebiete aufgehoben werden. Es geht um ein Milliardengeschäft. 486 Reservate gibt es über ganz Brasilien verteilt. Viele sind winzig, aber gerade im ökologisch wertvollen Amazonasbecken wurden den Völkern zum Teil auch große Urwaldgebiete übertragen. Das größte indigene Gebiet, das Reservat der Yanomami im äußersten Norden von Brasilien, ist größer als Ungarn. Zusammen nehmen die indigenen Gebiete ein Achtel der Fläche Brasiliens ein. Auf diese Reservatsflächen haben Bolsonaro und die Lobbys, die hinter ihm stehen, es abgesehen. Umweltschützer sind darüber entsetzt. Denn bis jetzt sind die indigenen Gebiete gut geschützt. In den meisten Territorien der indigenen Völker sind die Wälder noch weitgehend intakt. Dani Clay Aguiar von Greenpeace sagt deshalb: Der Vorschlag, die indigenen Gebiete für Bergbau, Agrobusiness und Kraftwerke zu öffnen, ist eine große Bedrohung für Amazonien. Er verletzt die Rechte der indigenen Völker, die in der Verfassung verankert sind. Und der Oppositionspolitiker Rodrigo Agostinho argumentiert: Brasilien exportiert schon jetzt viele Rohstoffe und viel davon wird in Amazonien gefördert. Aber dazu musste man noch nie indigene Gebiete ausbeuten. Wir meinen, dass der Bergbau dort die Indigenen unnötigen Gefahren aussetzt. Außerdem schafft er soziale Konflikte und er fördert noch Misshandlungen der Indigenen.
Incentivar práticas de abuso, inclusive contra os indígenas.
Bolsonaro hat für solche Einwände allerdings nur Spott übrig und er macht deutlich, dass die Meinung von Umweltschützern ihn nicht interessiert, sondern höchstens nervt.
Vão sofrer pressões dos ambientalistas?
Es wird Druck von Umweltschützern geben. Ach, diese Umweltfans. Irgendwann werde ich sie in Amazonien festsetzen. Sie haben die Umwelt ja so gern und dann stören sie hier in den Städten nicht mehr. Das Parlament könnte die Öffnung der indigenen Gebiete noch verhindern, aber dort ist der Einfluss der Agrarlobby und der Industrie sehr groß. Die betroffenen Völker werden bei der Gesetzgebung wie üblich gar nicht gefragt. Ihnen bleibt nur, an die internationale Gemeinschaft zu appellieren. Die bekannten Häuptlinge Davi Kopenawa und Raoni Metuktire sind deswegen nach Großbritannien gereist. Ich rufe Europa auf, uns zu helfen. Der weiße Mann kommt in mein Haus und zerstört es. Dabei hat er gar kein Recht dazu. Er begeht einen Fehler. Der weiße Mann missachtet die Natur. Nur wir achten sie. Was heute passiert, ist, dass die Regierung dort den Tod der Indigenen anordnet. Sie wollen uns Indigenen schlimme Dinge antun. Deswegen bitte ich euch, mit der Regierung in Brasilien zu reden und Druck auszuüben, damit sie die Indigenen in Ruhe und Frieden auf ihrem Land leben lässt, ohne Konflikt und ohne Indigene umzubringen. Darum wollte ich euch bitten, ich will in Frieden leben, ohne Kampf, ohne sich gegenseitig umzubringen. So will ich es. Ich will keine Kämpfe. Doch in Brasilien setzt Bolsonaro seine rücksichtslose Politik fort, auch auf anderen Ebenen. So machte er ausgerechnet einen evangelikalen Missionar zum Abteilungsleiter für isolierte Völker in der FUNAI, der Behörde für indigene Angelegenheiten. Diese Abteilung ist dafür verantwortlich, Stämme zu schützen und abzuschirmen, die isoliert, ohne Kontakt zur Zivilisation in entlegenen Urwaldgebieten leben. Doch ausgerechnet die Missionsgesellschaft des neuen Behördenleiters ist in der Vergangenheit immer wieder in diese Gebiete eingedrungen und hat beim Versuch, die Indigenen zu bekehren, vermutlich mehrfach tödliche Krankheiten in ihre Dörfer getragen.
Ivo Marocek berichtete von Bolsonaros feindlicher Politik. Brasiliens Indigene und der Regenwald sind bedroht. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.